Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen. An meiner Seite, ihr wisst doch Bescheid, die wundervolle, die zauberhafte, die strahlende heute. Kim, ich bin ganz begeistert. Kim Seidler.
Was soll das denn heißen? Sehe ich sonst immer total so...
Nein, das Licht steht besonders gut, du strahlst, du hast was Tolles an, du siehst einfach wunderschön aus. Das wollte ich damit nur sagen.
Okay, hallo, du wunderschöne, großherzige Katrin Jakob. Wir sind heute zu dritt an unserer Seite, die schon aus der Episode 144 zu Aspasia bekannte Chiara ist an unserer Seite. Chiara, stell dich doch bitte kurz nochmal vor, ist ja auch schon ein bisschen her jetzt inzwischen, und sag uns mal kurz, wer bist du heute und welche Frau hast du uns heute mitgebracht?
Ja, hallo. Also erstmal, ich freue mich total, wieder hier bei euch sein zu dürfen und nochmal eine Folge zu machen und zwar wieder eine historische Persönlichkeit mitzubringen, und zwar diesmal eine aus dem Mittelalter. Und zwar habe ich Bertha von Sulzbach heute dabei. Sie war eine bayerische Grafentochter und wurde bekannt, weil sie den byzantinischen Kaiser heiratete und dann quasi auch Kaiserin wurde und dann quasi von 1146 bis 1160 auch Kaiserin am byzantinischen Hof war.
Liebe Chiara, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Du studierst ja nicht nur mittelalterliche Geschichte, du hast offensichtlich ja ohnehin eine große Leidenschaft für Geschichte, wie man in der Folge von zu Aspasia, die ja nun der Antike entstammt, wie mich Kim vorhin auch nochmal drauf hinwies, weil ich nämlich auch da von Mittelalter sprach. Upsi, wie gut, dass du hier bist, um uns ein bisschen durchzunavigieren durch diese mittelalterliche Zeit. Mich interessiert, ich musste auch ein paar Dinge im Vorhinein dann nochmal ordentlich googeln. Mein Vater möge es mir verzeihen, der ist nämlich Geschichtslehrer. Tut mir leid, Papa. Byzantinisches Reich und so weiter, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal dazu, wo das verortet ist, geografisch und so. Aber mich würde erstmal interessieren, wie bist du auf Bertha von Sulzbach gekommen? So, was hat dich an ihr so gereizt? Warum stellst du sie uns heute vor?
Also, wenn man sich das Mittelalter als Epoche anschaut und dann mal einen genaueren Blick auf die Frauengeschichte der Zeit wirft, dann kommt man um adlige Frauen eigentlich nicht herum. Das waren nämlich quasi die Frauen, über die auch überhaupt Quellen hinterlassen wurden. Ja, also die normalen Frauen, also die haben überhaupt keine Spuren hinterlassen, die man heute noch irgendwie großartig sich anschauen könnte. Und die adligen Frauen waren eben auch diejenigen Frauen, die bis zu einem gewissen Punkt, obwohl sie Frauen waren, sag ich mal, Macht ausüben konnten. Und diese machtvollen Positionen, die da Frauen eingenommen haben, zum Beispiel als Mütter oder als Töchter oder auch als Regentinnen für minderjährige Söhne oder abwesende Ehemänner, das sind quasi die Frauen, die man im Mittelalter sich anschauen kann. Und Bertha von Sulzbach ist eben genauso eine Frau. Und halt eben in ihrer Funktion auch nochmal ganz besonders, weil sie quasi an der Schnittstelle vom Byzantinischen Reich und dem römisch-deutschen Kaiserreich agierte.
Mega. Wir sind sehr gespannt, was du uns heute alles erzählen wirst. Wie immer starten wir bei der Vorstellung einer starken Frau in ihrer Kindheit. Was weißt du oder was konntest du herausfinden zu ihrer Kindheit?
Also, da muss man vorab erstmal sagen, es ist ganz schwierig, eine lückenlose Erzählung bei so historischen Figuren zu bieten. Ja, also es wird vielleicht auch in diesem Podcast noch öfters vorkommen, dass ich sagen werde, da ist die Quelle sich jetzt nicht sicher oder man weiß es nicht genau, es lässt sich nur vermuten. Ganz ähnlich ist das auch mit Berthas Kindheit, weil die Überlieferungen über sie halt auch erst zunehmen, sobald sie auf die weltpolitische Bühne quasi tritt. Und das tut sie halt erst mit dieser dynastischen Hochzeit. Also man weiß nicht mal genau, wann sie geboren wurde. Man geht davon aus, dass das so um 1110 herum war. Aber ja, das ist nicht gesichert. Man weiß halt einiges über ihre Familie, also über die Dynastie, auf der sie kam.
Da kommen wir vielleicht gleich noch darauf zu, aber was war sie für, also was hatte sie für einen Status, ne? Gräfin, Prinzessin, ne? Kannst du ein bisschen mehr erzählen, so was waren ihre Eltern denn? Und interessant, sie hat ja auch, glaube ich, noch eine Schwester, ne? Wie die so miteinander verbandelt waren und was für einen Status die hatten, weil da gibt's ja unterschiedliche Titel und so. Führ uns mal ein bisschen durch das, was du weißt über diese Frau und auch ihren Stand, ja, und die Familie.
Also Bertha war die Tochter eines Grafen, also damit quasi Grafentochter, Und zwar war ihr Vater Berengar I. von Sulzbach. Und er war ein sehr wichtiger Reichsgraf quasi damals hier in der ganzen Nähe von mir. Also in Nürnberg, in der Nähe von Nürnberg war quasi die Grafschaft von Salzbach. Und dort war er Graf. Und er war auch ein enger Vertrauter des Königs. Das war damals auch der Kaiser. Und zwar war das Heinrich V. Er hatte quasi ihm schon verholfen, den Thron zu besteigen und begleitete ihn auch immer auf alle möglichen Feldzüge, politische Reisen und so weiter. Das heißt, Bertha war erst einmal die Tochter eines sehr einflussreichen Mannes der Zeit und damit halt auch potenzielles Heiratsmaterial, um irgendwelche Beziehungen zu stärken. Ja, also das habe ich jetzt auch extra so gesagt, weil es war tatsächlich damals die Hauptaufgabe von solchen adligen Töchtern, eben politisch verheiratet zu werden, um dann halt irgendwie die Ideen des Vaters oder der Brüder eben zu bestärken. Ja.
Ihr könnt das jetzt nicht sehen, liebe HörerInnen da draußen, welchen Gesichtsausdruck Kim gemacht hat, als es um Heiratsmaterial ging. Natürlich muss man das so sehen, auch im geschichtlichen Kontext ist das auch zu verstehen, ne? Aber
ich finde das aber auch immer gut, das so deutlich zu machen, ja. Weil diese ganzen Prinzessinnen-Geschichten und alle träumen immer davon, mal eine Prinzessin zu sein. Mhm. Ja, du warst ein Heiratsmaterial, ne? Nichts mehr, häufig jedenfalls. Mhm.
Also je mehr ich Geschichte studiere, desto weniger verstehe ich Prinzessinnen-Träume, ja.
Ja. Verständlicherweise, ja.
Wir haben jetzt verstanden, wo sie herkommt und wie ist sie geprägt worden?
Also sie ist quasi in Bayern groß geworden, im mittelalterlichen Bayern, also ganz hier in der Nähe. Und das waren quasi auch die Kultureinflüsse, die sie bis dahin hatte. Natürlich an einem adligen Hof, das heißt, sie wird sicherlich auch viel Bildung genossen haben, aber eine sehr ausführliche Bildung hatte sie dann auch erst später, quasi als sie verheiratet wurde. Katrin, du hattest das eben auch schon mal kurz angesprochen. Bertha hatte noch eine Schwester. Und das war auch, würde ich auch kurz einmal ein bisschen ausführen, weil das doch eine sehr interessante Figur war. Das war nämlich Gertrud, ihre Schwester, und Gertrud wurde die Ehefrau des deutsch-römischen Kaisers. Und dadurch waren quasi zwei Schwestern, diese beiden Schwestern, wurden dann quasi die Ehefrauen der wohl mächtigsten Männer der Zeit damals und saßen quasi an der Spitze der Weltreiche.
Mhm. Also verheiratet werden. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, eine deutsche Grafentochter, wie kommt die nach Byzanz? Also um kurz das zu verorten, Konstantinopel so als Zentrum, heute Istanbul, das ist ein weiter Weg. Ne? Was ist da gewesen? Wieso wurde sie dorthin verheiratet? Wir müssen gleich nochmal gucken, Manuel I. Komnenos, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Genau, warum er und warum dort?
Diese politischen Ehen waren herrschaftssichernd. Ja, also es wurden quasi Prinzessinnen, ausländische Prinzessinnen zum Beispiel nach Byzanz verheiratet, um eben politische Bündnisse zu stärken. Bertha wurde ausgewählt, weil sie die Nichte des römisch-deutschen Kaisers war. Und der hatte selber keine Töchter, also konnte keine eigene Tochter irgendwie als Ehefrau nach Byzanz schicken. Und hat sich deshalb quasi auf seine Nichte berufen. Und das war eben Bertha und die wurde dann ausgewählt, diese weite Reise auch anzutreten und eben dort verheiratet zu werden. Allerdings war eigentlich gar nicht vorgesehen, dass sie Kaiserin wird. Sie sollte nämlich Manuel I. Komnenos heiraten, der als Bertha aufbrach nach Konstantinopel, überhaupt noch gar nicht als Kaiser vorgesehen war. Er war nämlich eigentlich der vierte Sohn des regierenden Kaisers in Konstantinopel und damit eigentlich auch weit entfernt von der Kaiserwürde. Allerdings gab es da so ein paar politische Diskrepanzen. Ein älterer Bruder ist gestorben, der andere wurde verdrängt. Und als Bertha dann in Konstantinopel ankam, war quasi Manuel schon Kaiser. Ja, also das ist alles passiert auf der Reise von Bertha hier quasi aus Deutschland Richtung Konstantinopel, ist ja auch eine lange Reise, ja, da sind fast 2000 Kilometer, den muss man im Mittelalter auch erstmal zurücklegen. Und in dieser Dauer wurde dann quasi Manuel vom nur vierten Sohn zum Kaiser.
Und wie lange hat diese Reise gedauert?
Bertha ist tatsächlich über den Seeweg, das heißt Seeweg von hier aus hieß, man ist quasi bis nach Venedig über Land und dann von Venedig aus weiter mit dem Schiff bis nach Konstantinopel. Wie lange das jetzt genau gedauert hat, da müsste ich jetzt raten. Aber man kann ja sich mal heute vorstellen, ja. Also selbst wenn man mit Auto und einer motorisierten Fähre oder sowas fährt, dann ist das ja immer noch sehr, sehr lang. Und das war natürlich damals noch länger. Ja. Also schon sehr beschwerlich auch. Immer mit Hofstaat und Gefolge waren die auch unterwegs. Also auch eine große Truppe.
Mein Mann fährt ja häufiger gern mal mit seiner Familie nach Istanbul rüber mit dem Auto. Und dann sind die immer zwei Tage und zwei Nächte unterwegs. So, und dementsprechend würde ich jetzt mal tippen, damals eher so 3-4 Wochen. Aber es ist trotzdem dafür, dass da die Brüder, ich nenne das jetzt mal abgemetzelt wurden oder entthront, die Nachfolge, eine recht kurze Zeit. Also da ist ja dann irgendwie sehr schnell ratzfatz entschieden worden, du nicht, tschüss.
Ja, also das war durchaus eine sehr bewegte Zeit. Also gerade wenn die Kaiser quasi die einzelnen Herrscher gewechselt haben, war das durchaus kompliziert, weil es halt nicht unbedingt, also es war nicht unbedingt vorgesehen, dass der erste älteste Sohn zum Beispiel Kaiser werden muss. Ja, also die Erbfolge in Byzanz war ein bisschen lockerer gestaltet, als das hier zum Beispiel war. Das heißt, es sind dann durchaus richtige Streits und Konflikte und alles Mögliche entstanden, wenn eben ein Kaiser zum Beispiel verstorben ist und die Frage der Nachfolge dann halt diskutiert wurde.
Okay. Was passiert, als sie eintrifft?
Ja, also Bertha kommt da erstmal an und ist wahrscheinlich total überfordert, weil sie wusste ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch nicht, dass sie jetzt auf einmal den Kaiser heiraten soll. Und auf der anderen Seite war halt das byzantinische Volk und natürlich auch der byzantinische Hof, die gesagt haben, jetzt wo Manuel Kaiser ist, wollen wir gar nicht, dass der Bertha heiratet. Weil Bertha so eine kleine Grafentochter aus Deutschland, warum wollen wir die denn jetzt als Kaiserin? Ja, also es macht ja gar keinen Sinn. Die war quasi nicht würdig genug, ja, also aus den Augen der Byzantinerin jetzt Kaiserin zu werden. Und dann haben die sich was Wildes einfallen lassen. Und zwar hat der römisch-deutsche König dann kurzerhand seine Nichte adoptiert, damit sie eben seine Tochter ist, quasi auf dem Papier, und damit würdig genug ist für den byzantinischen Kaiser. Und diese Adoption, finde ich, macht so schön deutlich, wie wichtig auch diese politische Ehe für beide Reiche war. Ja, also die mussten die eingehen. Bertha war jetzt in Konstantinopel und die musste den jetzt auch heiraten, also diese Ehe musste stattfinden. Also das war keine mal so eben schnell verheiratet, sondern einfach ein machtvolles politisches Instrument damals.
Und durch diese Adoption wurde sie dann Prinzessin oder hatte sie einen höheren Status oder war das einfach nur, sie ist sozusagen jetzt die adoptierte Tochter von einem deutsch-römischen Kaiser. Das macht sie auf jeden Fall würdiger und hebt sie nach oben oder kriegte sie auch einen richtigen anderen Titel dann dadurch?
Also sie war dadurch faktisch auf dem Papier die Tochter des römisch-deutschen Königs, ja, und damit natürlich auch Prinzessin. Aber das war eigentlich nur eine Formsache. Also praktisch hatte das halt die Auswirkung, dass sie jetzt Manuel den Ersten heiraten konnte. Aber es ist eine Formsache gewesen, ausschließlich. Ja. Also es hat sich dadurch erstmal nichts für sie geändert.
Außer der Name, oder?
Ja.
Ist das jetzt schon?
Das ist fast schon, ja. Genau. Also Bertha von Sulzbach hatte eine Namensänderung. Das hatte nichts damit zu tun, dass sie adoptiert wurde. Das hatte was damit zu tun, dass sie Kaiserin wurde. Weil um byzantinische Kaiserin zu werden, musste man dem orthodoxen Glauben beitreten. Das hieß für Bertha, sie musste konvertieren und wurde dann halt auch orthodox getauft. Und der Taufname war eben Irene. Und das ist nicht willkürlich Irene gewesen, sondern hatte in Byzanz einen ganz hohen Symbolcharakter. Und zwar hieß Irene eigentlich so viel wie Frieden und wurde ausländischen Frauen gegeben, die quasi in die Kaiserfamilie eingeheiratet haben. Um zum einen zu symbolisieren, dass die quasi dieses politische Mittel sind der Friedens- oder Bündnispolitik und aber auch um klarzumachen, das ist eine Fremde. Ja, weil es gab eindeutige byzantinische Namen, solche Namen wie Anna oder Maria oder Theodora. Aber Irene war halt ein fremder Name. Also jeder, der dann quasi sie kennengelernt hat, wusste auch direkt, okay, sie ist eine Fremde Und sie ist hier durch Bündnispolitik hergekommen. Ja. Also das war quasi der Name.
Und ihr Name wird doch auch manchmal anders ausgesprochen, Irene, ne? Mhm. Gibt es, also ist das einfach nur Sprachgebrauch oder hat das noch einen weiteren Grund?
Das ist so eine Mischung. Also das ist zum einen der Sprachgebrauch, aber zum Beispiel auch die Quellenlage, weil über Bertha erfahren wir natürlich zum einen etwas aus byzantinischen Quellen, aber zum anderen auch aus hier deutschen Quellen. Das heißt, die Sprache der Quellen ist verschieden, dadurch halt auch die Schreibweise der Namen, dann wird es ja auch immer übersetzt und das ist auch schon ein bisschen länger her, da schleißen sich bei sowas auch mal Übersetzungsfehler tatsächlich ein. Also das ist einfach nur dahingehend ein Unterschied, aber es ist eigentlich der Name Irene halt.
Und jetzt ist sie da an diesem Hof, hat dann auch noch diesen fremden Namen. Ich meine, Bertha wäre auch vermutlich kein typischer Name für die Gegend dort, aber es wurde nun Irene und muss sich ja komplett fremd fühlen und sich auch fremd fühlen ihrem neuen Gatten gegenüber, den sie ja noch nie getroffen hatte. Ne? Wie haben wir uns das vorzustellen? Wie ging es ihr da? Was ist überliefert oder was weiß man über die deutsche Bertha, die jetzt da in Konstantinopel am Hof ist? Und was kann sie da tun? Wie geht's ihr? Was ist so ihre Rolle?
Also es ging schon mal eigentlich ganz schlecht los für Bertha. Als sie nämlich ankam in Konstantinopel, war ihr zukünftiger Ehemann überhaupt nicht anwesend. Der war nämlich noch auf Feldzug, um quasi seine Herrschaft auch zu sichern, weil er quasi ganz frisch zum Kaiser auch ernannt wurde. Und er kam dann eigentlich auch primär überhaupt nicht wegen Bertha zurück nach Konstantinopel, sondern um eben seinen eigenen Herrschaftsanspruch in Konstantinopel zu festigen. Also ich kann mir das jetzt als Startbedingung nicht unbedingt so wunderschön vorstellen. Am Hof selber hatte Bertha eine zentrale Aufgabe und das war eben für einen männlichen Nachkommen zu sorgen. Ja, also schwanger zu werden und die Thronfolge zu sichern quasi. Und das schaffte sie allerdings nicht. Also schaffte sie nicht, ist auch wieder so ein Ausdruck, der aus den Quellen eigentlich kommt. Weil damals eben der Frau natürlich die Schuld gegeben wurde, wenn sie nicht schwanger wurde oder halt auch für das Geschlecht der jeweiligen Kinder. Also man wusste halt noch nicht, was für biologische Gründe das eigentlich hat, ja, und hat das dann eben auf die Frau abgewälzt, diese Sachen. Und Bertha.
Das kennen wir doch.
Ja, das ist auch übers Mittelalter hinaus noch aktuell. Und genau, Bertha hat dafür dann quasi auch die Schuld bekommen. Was sie natürlich auch in ihrem Ansehen am Hof herabgesetzt hat. Ja. Also eine byzantinische Kaiserin, die keine männlichen Kinder kriegt, warum ist die überhaupt Kaiserin? Also solche Sachen wurden da auch diskutiert. Aus dieser Zeit weiß man sehr viel über so Hofschreiber. Also das waren quasi die Leute, die Geschichte festgehalten haben. Also Historiker und Philosophen. Am Hof, die geschrieben haben, was passiert ist. Und die hatten zum Beispiel haben auch über Bertha geschrieben und die haben eigentlich immer von den Kaiserinnen als besonders schöne Frauen geschrieben. Das war nicht unbedingt so, weil das immer besonders schöne Frauen waren, sondern weil in Byzanz eben Schönheit ein so großes Ideal war und man die Kaiserin natürlich idealisiert hat. Und auffällig ist, dass eben über Bertha nicht als besonders schöne Frau geschrieben wurde. Im Gegenteil, die wurde auch optisch herabgesetzt tatsächlich. Was nicht unbedingt halt eben auf ihr Aussehen zurückzuführen ist, sondern auf ihre gesellschaftliche Position, auf ihr Ansehen am Hof. Ja. Also sie wurde.
Also das kam mit, weil sie keinen Erben brachte.
Genau, sie brachte keinen Erben.
Okay.
Sie wurde auch als stur
keinen männlichen
zum
Erben.
Beispiel. Keinen männlichen Erben. Sie hat zwei Töchter bekommen, die aber halt nur im Notfall wurden auch Frauen in der byzantinischen Erbfolge eingesetzt, aber halt eigentlich auch nur im Notfall. Also es war schon ein männlicher Erbe auf jeden Fall erwünscht.
Und hatte sie da irgendwelche Freundinnen, Allianzen? Ne? Ich kann mich an einen Namen erinnern aus deiner Hausarbeit, der da ins Auge stach, weil wir auch diese Frau mal vorgestellt hatten, nämlich Hildegard von Bingen. Welche Rolle spielte sie für Bertha von Sulzbach?
Ja.
Also die neue byzantinische Kaiserin.
Ja, also Hildegard von Bingen, es gibt tatsächlich einen Briefwechsel, der überliefert wurde zwischen Hildegard von Bingen und Bertha. Und das steht auch im Kontext eben von Berthas Kinderwunsch nach einem Sohn. Dieses Gerücht, dass Berthe sich da eben wohl Sorgen mache um die Nachfolge, hat sich getragen bis zu Hildegard von Bingen. Und die hat ihr daraufhin einen Brief geschrieben, in dem sie quasi in ihrem Gottesglauben bestärken wollte und halt auch so geschrieben hat, dass sie, wenn sie nur fest genug daran glaubt, es auch einen männlichen Erben geben wird. Da hätte ich auch tatsächlich einen Auszug dabei, also wenn ich den vorlesen soll, wenn euch das interessieren würde.
Gerne.
Es ist so ein bisschen komisch,
sehr gerne.
Altes Deutsch, ja. Also ich lese es einfach mal vor und wenn es Rückfragen gibt zu dem komischen Deutsch, dann werden wir es einfach danach noch irgendwie besprechen. Genau. Und zwar Hildegard von Bingen halt an Bertha. Sie schrieb: Gottes Geist taucht und spricht. Den Zweig, den Gott liebt, hütet er im Winter. Im Sommer treibt er Grün und Blüten aus ihm hervor. Krankhafte Auswüchse, durch die er verdorren kann, nimmt er ihn. Durch das Bächlein, das im Osten aus dem Felsen quillt, werden andere schäumende Gewässer weggespült. Denn es läuft rascher. Zudem ist es nutzbringender als die anderen Wasser, da keinerlei Schmutz in ihm ist. Dies trifft auch auf jene Menschen zu, denen Gott einen Tag des Glückes und des funkelnden Morgenrotes der Ehre gewährt und die der starke Nordwind mit dem hässlichen Wehen menschlicher Zwietracht nicht niederdrückt. Blicke also auf zu dem, der dich berührt hat und von deinem Herzen das Brandopfer verlangt, die Gabe der Erfüllung seiner Gebote. Zu ihm seufze auf. Er schenkt dir, wie du verlangst und aus Not erbittest, die Freude eines Sprösslings. Das lebendige Auge Gottes schaut auf dich. Es will dich besitzen und du wirst leben in Ewigkeit. Das sind Hildegards Worte an Bertha gewesen.
Wow.
Sehr mächtig.
Ja, sehr, sehr, sehr gläubig auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Dass wir ja nur einen Podcast machen und meine Grimassen jetzt nicht zu sehen waren. aber es war halt auch die
Zeit. Es war herrlich damals, anzusehen, ne? Kim. Ja, aber es hat ja trotzdem nicht geklappt, ne?
Nee, es hat nicht geklappt. Also, Bertha hat keinen männlichen Nachkommen bekommen. Ja, sie hatte die zwei Töchter eben.
Aber sie hat es ja geschafft, tatsächlich sich nochmal zu positionieren, neu zu erfinden und sich einzubringen, anstatt sich jetzt degradieren zu lassen und diffamieren zu lassen.
Absolut.
Was ist passiert?
Also Bertha hatte natürlich auch als Kaiserin noch andere Möglichkeiten als nur die Rolle der Mutterschaft. Ja. Also sie war eben an dem Kaiserhof und konnte dort zum Beispiel auch in Abwesenheit ihres Ehemannes die Staatsgeschäfte leiten. Ja, also wenn der zum Beispiel auf Feldzug war oder anderweitig halt irgendwie nicht in der Hauptstadt, war eben Bertha als Kaiserin auch verantwortlich, diese Geschicke eben zu organisieren. Und das war auch bei weitem nicht das Einzige, auf das sich Bertha auch beschränkt hätte. Nein, sie hatte noch zwei große andere Felder. Zum einen war das die Fürsorge für Frauen und Mädchen in Konstantinopel, die sie angeregt hat, und das ist für die Zeit auch etwas sehr Besonderes, weil das war etwas, was sie freiwillig gemacht hat. Also sie wäre nicht dazu verpflichtet gewesen, irgendwelche besonderen Fürsorgearbeiten noch zu übernehmen. Und sie hat sich dann auch konkret entschieden, das für eben Frauen und Mädchen in der Stadt zu tun. Konkret hat sie sich quasi eingesetzt für Frauen und Mädchen, die verwitwet waren oder keine Eltern mehr hatten. Und hat hier auch zum Beispiel dann Ehen arrangiert und Mitgiften bezahlt. Also diesen Frauen dann zu einem Leben auch verholfen, wo sie nicht halt irgendwie aus der Gesellschaft herausgefallen wären. Mhm. Und auf der anderen Seite hat sie halt auch als Dolmetscherin und als Diplomatin agiert. Und zwar wirklich in ganz großen Kontexten. Und zwar war ja ihr Mann der byzantinische Kaiser und ihr Adoptivvater war der deutsch-römische König. Und im Mittelalter, in dieser Zeit, spricht man auch immer, wenn man quasi Konflikte dieser beiden Reiche diskutiert, von einem sogenannten Zwei-Kaiser-Problem. Das war nämlich das Problem, dass ja eigentlich an der Spitze des deutsch-römischen, römisch-deutschen Reichs ein Kaiser stand und eben an der Spitze des byzantinischen Reiches auch. Aber das war ja per Definition eigentlich gar nicht möglich, weil beide Kaiser einen Universalitätsanspruch haben, also eigentlich keinen zweiten Kaiser neben ihnen dulden. Ja, und dieses Problem an dieser Schnittstelle war eben Bertha anzufinden. Ja, also sie hatte quasi beide diese Kaiser in ihrer Verwandtschaft und in ihrer direkten Verwandtschaft und hat dann quasi in diesen diplomatischen Situationen, die zustande kamen, auch agiert, ja, als übersetzt, vermittelt. Und diese erste Begegnung, die es da gab, war vor Konstantinopel. Also wir befinden uns auch hier in den Zeiten der Kreuzzüge, ja, also zu einer Zeit, wo auch der Westen, also das römisch-deutsche Kaiserreich, auch in Bewegung Richtung Byzanz war einfach. Und vor Konstantinopel lag, also der römisch-deutsche König eben mit den Kreuzzüglern. Und Bertha hat hier als Diplomatin, ist sie eingeschritten. Und diese Begegnung hier zwischen Manuel I. und Konrad III. War das, gilt als der erste Höhepunkt zwischen den Beziehungen dieser beiden Kaiserreiche. Und da war Bertha natürlich maßgeblich für verantwortlich, weil ohne ihre Person wäre so eine Beziehung und so eine Interaktion auch gar nicht zustande gekommen.
Stichwort Sprache, ne? Wir haben noch gar nicht geklärt, in welcher Sprache sie nun am Hof dort in Konstantinopel gesprochen hat. Und du hattest ja eben auch von Übersetzung gesprochen. Von welcher Sprache in welcher Sprache? Also erstmal das Sprachliche und dann aber auch gibt's natürlich noch diese diplomatische Ebene der Vermittlung, ne? Aber in welcher Sprache erfolgte das?
Also am byzantinischen Hof wurde Griechisch gesprochen und natürlich auch Altgriechisch zu dem Zeitpunkt noch, ja. Und es gab aber die Amtssprache, war durchaus auch Latein. Also die Oberschicht am byzantinischen Hof konnte Griechisch und Latein. Eben weil viele Schriftstücke natürlich auch in Latein waren, aber eigentlich, also für Berthas Zeit ist das Ausschlaggebende das Griechische, was auch die Schrift und gesprochene Sprache eben war. Und sie kam natürlich aus einem deutschsprachigen Kontext ursprünglich, ja. Also sie musste alle diese Sprachen beherrschen.
Ja. Und es existieren ja auch noch berühmte Schriften von ihr, ne? Sind die dann auf Griechisch und dann übersetzt oder sind die original auf Deutsch?
Also es gibt die Überlieferungen von ihr sind meines Wissens griechisch. Genau, also dann quasi griechische Originaltexte, ja.
Muss sie auf jeden Fall gut gesprochen haben, ne? Und also phänomenal, wie sich diese Frau wirklich da selber auch aus so einer Art, ja, Loch des der Schmach nach oben gearbeitet hat und sich diese Position erarbeitet hat und gesagt hat, okay, ich habe hier eine neue Rolle gefunden. Aber sie hatte ja auch noch zwei Töchter. Und da gibt es dann diese Stelle auch in deiner Hausarbeit, wo es heißt, dass ihre Tochter möglicherweise doch Thronerbin, also die Maria Komnene, Thronerbin werden sollte, wozu es da nicht gekommen ist. Aber vielleicht magst du dazu noch ein bisschen erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Also Bertha hatte ja diese zwei Töchter eben. Und es war halt so in Byzanz, aber nicht nur in Byzanz, sondern gibt es dazu auch Parallelen zu anderen Reichen im Mittelalter, wo, wenn kein männlicher Erbe vorhanden war, eben die Väter zum Beispiel versucht haben, ihre Lieblingstochter auf dem Thron als Nachfolge zu installieren. Und um das eben umzusetzen, war eine Methode, zum Beispiel die Oberschicht, also die geistliche und die weltliche Oberschicht, eben auf diese Tochter zum Beispiel schwören zu lassen. Und genau das ist eben auch in Byzanz passiert. Also Manuel I. hat halt die Oberschicht befohlen, auf die Tochter Maria zu schwören. Das haben die auch getan. Also Maria hätte dann theoretisch die nächste Kaiserin vom Byzantinischen Reich werden sollen. Allerdings hat Manuel I., nachdem Bertha gestorben ist, nochmal neu geheiratet. Und aus dieser Ehe ist eben auch ein Sohn entstanden. Und dieser Sohn hatte dann quasi in den Augen der byzantinischen Erbfolgelogik mehr Thronrecht als die Tochter von Bertha, weshalb er dann auch zum nächsten Kaiser wurde, ja, und nicht eben Maria. Das war eine ganz knappe Sache quasi.
Bertha ist gestorben. Was hat sie noch vorher alles bewirkt? Also was ist dir noch aufgefallen, bevor sie das Zeitliche gesegnet hat?
Also das Besondere an Bertha ist halt einfach ihr diplomatischer Einsatz. Ja. Also es war halt häufig so, dass wenn byzantinische Kaiser unterwegs waren auf politisch-diplomatischer Mission, dass die Frauen auch zu Hause geblieben sind. Und Bertha ist allerdings in den Konflikten und Unterredungen mit dem römisch-deutschen Kaiser natürlich immer mitgenommen worden. und hat dann eben auch nochmal viele Regionen der Welt bereist, um auch hier als Diplomatin eingesetzt zu werden und das halt auch mit Erfolg. Ja. Also es gab eine weitere diplomatische Reise nach Thessaloniki, also ins heutige Griechenland, was damals auch zum Byzantinischen Reich gehörte. Dort sind diese beiden Kaiser wieder aufeinander getroffen und Bertha hat wieder als Vermittlerin fungiert. Und das, was da diskutiert wurde, war tatsächlich auch der politische Auslöser für die Hochzeit schon überhaupt. Die beiden Reiche hatten nämlich einen gemeinsamen Feind, und zwar war das eben der Normannenkönig, der auch bei den Kreuzzügen schon große Gebiete erreicht hatte, die eigentlich vorher zum Byzantinischen Reich gehörten. Und das Byzantinische Reich wollte deshalb natürlich diesen Normannenkönig wieder zurückdrängen. Und der römisch-deutsche König wollte den auch zurückdrängen, weil der so ein paar Konflikte mit dem hatte. Und das war eigentlich auch der Punkt, über den überhaupt diese Hochzeit zustande kam. Ja, weil quasi hier diese gemeinsame Feindschaft der beiden Kaiser gegen diesen Normannenkönig quasi der Bündnisgrund war für die Hochzeit von Bertha und Manuel. Und diesen politischen Konflikt hat quasi Bertha dann auch schlussendlich diplomatisch begleitet. Ja, das ist dann nämlich erst umgesetzt worden, als sie schon als Diplomatin in Thessaloniki auch anwesend war. Also würde sie heute leben, wäre sie wahrscheinlich Diplomatin. Also ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen. Ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie das damals verlaufen wäre, wenn die nicht angewesend gewesen wäre. Ja, also einfach eine Frau in einer so mächtigen Position an den wichtigsten Verhandlungstischen der Zeit. Das finde ich einfach sehr eindrucksvoll.
Jetzt wird auch deutlich, warum du sie uns vorgestellt hast oder warum du sie mitgebracht hast. Also weit weg von reinem Heiratsmaterial, ja, um da mal wieder die Anführungsstriche in der Luft rauszuholen. Das ist eine Frau, die die Geschicke auch der Geschichte gelenkt hat. Wenn man das so hört, ist das wirklich extrem beeindruckend. Und dann kommt ja auch noch dieses Thema dazu, fremdes Land, komplett fremder Ort und dieses Stigma auch, denn der fremde Name, du gehörst hier eigentlich nicht her, und sich da trotzdem durchzuboxen, kann man ja wirklich sagen, und sich ihren eigenen Weg dort zu suchen, der so viel Einfluss hatte, das ist wirklich extrem stark. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende, oder müssen wir. Wir könnten wahrscheinlich noch mehr auch über viele andere tolle Frauen aus dieser Zeit sprechen. Aber ja. Genau. Habe ich irgendwas vergessen noch, Kim? Eine Frage, die dir noch auf der Seele brennt.
Also hast du noch etwas, Chiara, wo du sagst, oh, das ist noch eine ganz wichtige Anekdote?
Also Bertha von Sulzbach jetzt konkret denke ich nicht. Ich denke eher, dass die ein gutes Beispiel ist für die Frauen ihrer Zeit. Weil natürlich nicht nur Bertha, sondern eigentlich alle anderen machtvollen, adligen Frauen in solchen Positionen versucht haben, irgendwie das rauszuholen, was geht, ja, und auch Macht zu haben, die Welt irgendwie auch in ihrem Sinne zu verbessern. Und das hat Bertha einfach hervorragend getan, soweit es ihr möglich war. Und ein tolles Beispiel von Frauen des Mittelalters.
Absolut. Boah, das hast du sehr schön gesagt. Genau. Also aus Berthas Biografie können wir ja verschiedene Lehren ziehen, ne? Also das eine ist, dass wir nochmal gelernt haben von dir auch, wie stark politische Allianzen durch Eheschließungen im Mittelalter waren. Dass sie als Werkzeug eingesetzt wurde, aber sich auch mehr, ja, also sich selbst einfach so eingesetzt hat, wie sie den größtmöglichen Nutzen dieses Bündnisses bringen konnte. Also statt nur das Gänsefüßchen heiratsfähige Material zu sein, als Diplomatin sich selbst aktiv eingesetzt hat, finde ich ziemlich beeindruckend.
Nicht nur du,
genau.
Ich auch. Und ich glaube, es ist da draußen auch, dass es die ein oder andere gibt vielleicht, oder den ein oder anderen, der nochmal die Geschichtsbücher rauskramt. Also mir hat es auch sehr geholfen, hier dich auch nochmal so klar und leidenschaftlich über diese Zeit und auch diese wirklich starke Frauenfigur, diese starke Frau sprechen zu hören. Und auch jetzt ist wieder deine Leidenschaft für geschichtliche Themen wie diese sehr, sehr deutlich geworden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir mit dir gesprochen haben, liebe Chiara. Also an dieser Stelle tausend Dank, dass du uns Bertha von Sulzbach, ich muss immer aufpassen, am Anfang dachte ich auch so, ich hätte vielleicht Bertha von Suttner gesagt, aber nein, es ist Bertha von Sulzbach, dass du sie uns heute vorgestellt hast. Und es ist, wenn man mal so ihren Wikipedia, ihren sehr, sehr langweiligen Wikipedia-Eintrag sich anschaut, also wirklich so viel mehr dahinter zwischen den Zeilen, die Anekdoten, die du geteilt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, genau. Vielen Dank an euch, dass ich hier Bertha von Sulzbach mitbringen konnte und hier auch dieser Frau und anderen Frauen die Bühne gebt, die sie verdient haben. Genau. Vielen lieben Dank dafür.
Sehr gern. Ja. In der nächsten Episode besprechen wir Anita Augsburg.
Genau. Wir bewegen uns immer noch weit aus dem Mittelalter weg, aber immer noch Deutsches Kaiserreich, Richtung Weimarer Republik. Also da die erste Frau, oder nein, eine der ersten Frauen der deutschen Frauenbewegung. Sie ist auch schon mal zur Sprache gekommen in einer unserer beiden, ich glaube der erste Teil, bin mir nicht ganz sicher.
Erster Teil
deutsche Frauenrechte. Genau. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge, da werde ich auch wieder sehr, sehr viel lernen und der Name ist tatsächlich noch recht unbekannt, zu Unrecht und ja, aber erstmal an dieser Stelle tausend Dank, ja, ein Finger sehe ich.
Und Chiara, du hast uns ja noch eine Frau eingereicht, die wir mit dir mit Sicherheit auch nochmal eines Tages besprechen werden.
Ja, soll ich schon mal neugierig machen?
Ja, bitte.
Also das ist die Anna Komnene. Wie der Name schon verrät, war die verwandt mit Manuel dem I. Komnenos, also dem Ehemann von Bertha. Allerdings ein bisschen früher tatsächlich schon. Und Anna Komnene war die erste Historikerin der Welt, kann man fast schon sagen, also die überliefert ist. Und eigentlich auch Feministin, im Geheimen vielleicht auch nur. Sie wollte nämlich auch Kaiserin werden. Und hat sich auch durchaus sehr feministisch ausgesprochen in ihren historischen Werken. Und das ist auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingsfiguren des Mittelalters.
Oh, wow.
Mega.
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich doch nicht zu Unrecht eben gerade diesen Kommentar fallen lassen, dass du bestimmt nochmal hier zu uns kommen wirst. Und erstmal nochmal herzlichen Dank, dass du das zweite Mal da warst. Und ja, euch da draußen, genießt den Spätsommer, wobei, wenn diese Folge rauskommt, ist es ja schon fast wieder Richtung Herbst, aber egal, genießt das Wetter, bleibt gesund und munter und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.